dann bist du plötzlich in so einer Praxis zu Biel, oder? Von außen ist ein normaler Block. Aber die haben ja zwei Wohnungen zusammengelegt. Und dann kommen da die Leute und dann kommst du so einen grünen Ding über, oder? Und musst da hinliegen und dann schwätzt er nachher mit dir. Das war dort ein Anästhesist. Die Ärztin habe ich erst nachher gesehen. Und dann verschwindet. Und so stelle ich mir, jetzt kannst du dir ja vorstellen, die Narkose würde 200.000 Jahre dauern. Und nachher wachst du wieder auf. Vielleicht als jemand anderes oder irgendwas. Das ist nicht undenkbar.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
Hallo miteinander, mein Name ist Hanna Frey und vor mir sitzt der Markus Waldvogel. Er ist 69, Philosoph, Autor und ehemaliger Lehrer am Seeland-Gymnasium. Aufgewachsen ist er in Schaffhausen und heute lebt er gemeinsam mit seiner Frau in Evilar. Und er ist mittlerweile zweimal geimpft. Was hat sich in deinem Alltag verändert, seit du zweimal geimpft bist?
Ja, ich fühle mich unbeschwerter, noch leichter wie sonst.
Noch leichter wie sonst? Mhm. Was heisst unbeschwerter? Hast du wieder mehr Kontakt mit den Leuten?
Nicht unbedingt. Ich fühle mich mit Leuten, die auch zweimal geimpft sind, oder mehr Kontakt. Aber wir haben eigentlich nie mehr wie zwei Paar, also da wir vier Personen sind, die wir einladen, oder? Da bin ich immer noch vorsichtig. Und beide sind ja im Wesentlichen zu. Und wenn es so regnet, wird, sind die Terrassen auch nicht offen oder nicht sinnvoll offen. Geändert hat sich für mich einfach das Gefühl, dass ja, gleich ein bisschen Druck ist weg. Die Vorstellung, können einen schweren Verlauf zu haben, die spielt im Moment keine Rolle mehr. Mhm. Und das ist angenehm.
Wir starten gerade mit diesen 10 schnellen Fragen. Du sagst einfach das eine oder das andere und nicht weiter. Podring oder Lesen Sonntag?
Lesen Sonntag.
Tanzen oder singen?
Tanzen.
Umarmen oder 3 Küsse geben?
Umarmen.
Ehr oder Macht?
Ehr.
Du hockst im Evilar-Bändli und es bleibt stecken. Lieber mit dem Erich Fehr im gleichen Abteil oder mit dem Beat Feurer?
Mit dem Beat Feurer.
Früher Tod oder ewiges Leben?
Ewiges Leben.
Rindstartar oder Butterbrot?
Keins von beidem.
Regional oder Bio?
Bio.
Kalt und stürmisch oder heiß und tüppig?
Heiß und tüppig.
Fluss oder See?
Fluss.
Du hast jetzt gesagt, obwohl du schon zweimal geimpft bist, siehst du jetzt nicht viel mehr Leute. Wen umarmst du im Moment?
Mein Bruder war eine Woche da, ist das erste Mal geimpft und wir haben es lange nicht mehr gesehen und wir haben eine sehr enge, herzliche Beziehung. Und als er gekommen ist, haben wir gesagt, ja komm, jetzt umarmen wir uns. Und das ist irgendwie so bewusst, das ist auch noch schön. Es ist nicht einfach so die Brezhnev-Umarmung, weil es zum Ritual gehört, sondern das war eine sehr bewusste Umarmung. Eine persönlichere. Ja, gut, dann bei meiner Frau und so ist es klar. Mhm. Katze, die Kraule. Aber sonst eigentlich niemand. Also Leute, ich habe die Leute noch gerne umarmt oder so. Ich finde, wir sind in der Kultur, wo taktil nicht gerade super entwickelt ist. Ja, und ich finde das eigentlich noch schön, auch bei Freunden aus Italien oder so, wo immer, wenn sie reden wollen, dass sie immer leicht berühren oder so. Aber ja, es ist wahrscheinlich wirklich gut, hat man das jetzt unterbunden, mal ein Jahr lang.
Hast du ein bisschen Entzug im Moment? Berührungsentzug?
Nein. Nein.
Das nicht.
Nein, das ist wirklich ein Ritual, es ist schön, aber es ist nicht so das. Und es ist so vernünftig, dass selbst meine Gefühle sich der vernünftig abbeugen.
Was denkst du, wann überwiegt das andere wieder? Wann überwiegen dann vielleicht wieder die Gefühle? Dass du sagst, mal, jetzt nehme ich die Leute wieder in den Arm. Also, ist das gekoppelt an den Fallzahlen? Ist das gekoppelt an irgendeiner Aussicht, wo du sagen kannst, okay, jetzt sind wir über einen Berg?
Ja, nehmen wir mal jetzt, also meine Hoffnung ist natürlich wie bei den meisten, oder? Nehme ich an, dass es jetzt, wenn du Zeitungen aufschlägst, jetzt kommen alle und sagen, ja, selbst Taskforce schreibt, das sei wahrscheinlich um so. Es kann sein, dass es so ist. Das ist so eine Learning-by-Doing-Situation. Man weiss auch nicht genau, was mit, wie starten gewisse Mutanten vielleicht den Impfstoff in die Defensive bringen. Und, aber das wissen wir von den Grippeimpfungen. Ich nehme an, es ist wahrscheinlich so, dass man sich jedes Jahr wird impfen müssen in Zukunft. Und wenn das so ist und zum Courant normal wird, dann wird man sich auch wieder können umarmen. Ich meine, da ist ja auch nicht wegen einer Influenza nicht umarmen, zumindest wenn es nicht weiss. Den hygienischen Aspekt kann man auch übertreiben. Also, das ist ähnlich wie der Kindererziehung, oder? Wenn, du musst nicht immer duschen, wenn jetzt mal im irgendwie finde ich das Abwehrsystem auch, das ist ja klar, eigentlich davon abhängig, dass man es auch ein bisschen fordert, oder? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz anders kommt, wenn wir hoffen. Und dann wird es halt noch eine Zeit gehen. Also eine interessante Geschichte, dass man wirklich nichts weiss. Und die Besserwisser nerven auch ein bisschen. Natürlich gibt es einen Teil, jetzt immer keinen Teil von der Bevölkerung, vielleicht ein Viertel, sondern ein Fünftel, wo einfach ein Mainstream ausweicht oder eine private Theorie entwickelt. Das ist eigentlich eine Leistung von einer Gesellschaft, das finde ich sehr positiv. Aber wenn aus dieser Leistung dann, wenn ich sage, ich habe Recht, dann finde ich, wird es schwierig. Und sage, ich sehe es anders, da geht.
Hast du das so ein bisschen in deinem Umfeld? Oder ist das etwas, was du einfach medial wahrnimmst?
Nein, ich habe zwei gute Freunde. Ganz lange Freunde, wo man würde sagen, sie sind Verschwörungstheoretiker geworden. Also mit dem G5, mit dem Bill Gates, mit Hillary, die Kinderblut nimmt und also alles, oder? Vielleicht der mit der Hillary noch am wenigsten. Der ist am extremsten, der also noch ein am wenigsten. Aber sonst eigentlich das ganze Programm. Und dass ich auch promovierte Akademiker darunter. Also ich finde, es ist überhaupt nicht so, dass das jetzt eine Bildungs- oder eine reine Bildungsgeschichte ist. Ob man im Grunde noch glaubt, der Virus oder 9-11 auch, dort hat es eigentlich angefangen im Endeffall, sage ich im Prinzip eine verdeckte Verschwörung von Mächten, die grösser sind als wir. Ich bin aber auch nicht sicher, und das wollte ich vorhin noch sagen, ob es einfach so ist, wie die Presse und insbesondere das Fernsehen beschreibt. Also mir fällt bei ARD auf, dass die wirklich sehr nahe beim Staat sind. Das fällt mir zum Teil unangenehm auf. Und meine persönliche Hoffnung ist zum Beispiel, dass andere Medikamente könnten entwickelt werden, also Entzündungshemmer auf Tablettenbasis. Und wo da kam ich mit Echinafos, ist ziemlich genau ein Jahr her, oder? Da habe ich gedacht, das wäre der grösste Hit. Das wäre also das absolut grösste, wenn das wahr wäre. Es ist in der Petrischale wahr, im menschlichen Körper nicht. Trotzdem, das ist jetzt eine Glaubensfrage, aber ich nehme zum Beispiel Echinafos, weil ich das Gefühl habe, es ist auf jeden Fall sinnvoll, also Phytotherapie oder Phytoinhalationen zu machen oder zu betreiben, wo man Abwehrsystem gut tun.
Hast du das schon vor der Pandemie gemacht? Mhm. Oder?
Ja. Mhm. Also ich finde, Schulmedizin ist ein Thema, wo man eigentlich Pandemie unabhängig müsste anschauen müsste. Zum Teil staune ich, wie viele Pflanzen oder wie wenig Pflanzen gewisse Naturwissenschaftler kennen und ihre Wirkung. Und das ist jetzt nicht nur Pfeffermünztee und Baldriantröpfe oder so.
Und Arnika.
Und Arnika und irgendetwas auf Solargeflecht, oder? Sondern grundsätzlich finde ich, es ist sehr viel da in den Pflanzen. Ich hatte einen Freund gehabt, der ist Biologe und so ein Feldforscher. Der hat viel im tropischen Regenwald geschafft mit Elefanten. Und der hat von einem ein Buch bekommen, der aufgeschrieben hat, über einen Medizinmann im Amazonas. Und der hat ihm einfach von den Pflanzen, die er kennt, hat er aufgeschrieben, welche Wirkungen das ihm bekannt sind als Medizinmann. Und das ist eine vierstellige Zahl von Pflanzen. Und da muss ich sagen, da, ich meine, ich bin nicht sicher, wie viele reine Fakten im Pharmaziestudium du reinziehst. Also, es wird dann noch spannend, die Differenz oder einfach der Unterschied von rein pragmatisch empirischem Wissen, wo du eigentlich zusammenhängen, würde mir sagen, nicht kennst, hast. Oder ob du jetzt halt irgendwie Aspirin, da weisst du ja, da kommt von irgendeiner Baumrinde, oder, und Zusammenhänge von Salicylsäuren kannst, nennen, oder? Also, welche Bereich, das dann unter Umständen mehr Informationsdichte hat, da bin ich nicht so sicher. Und darum sage ich, auf deine Frage, die Schulmedizin tut sicher gut haben, wenn sie sehr breit aufgestellt ist.
Ich möchte noch mal zu deinen zwei Freunden kommen, zu deinen zwei guten Freunden. Ja. Wegen der Verschwörungstheorien. Wie war das für dich, als du das gemerkt hast? Dass sie in dieser Hinsicht etwas anderes glauben als du?
Der eine ist mein ältester Schulfreund. Also mit dem bin ich schon in der 5. Klasse. Wir sind dicke Freunde geblieben. Der ist eher sanft und das hat es mögen leiden. Weil ich weiss da von ihm, schon eben mit anderen, in anderen Zusammenhängen, und er ist in unserer Maturklasse, ein sehr guter Schüler gewesen. Und er hat mir immer mal Nachhilfestunden gegeben. Also es ist gar nicht so, dass der jetzt irgendwie logisch irgendwie bescheuert wäre oder so etwas. Bei mir ist es einfach so gewesen, dass irgendwann habe ich gewisse Theorie fast nicht können glauben. Und dann kannst du natürlich heute immer mit so einem esoterischen Wissen kommen, also quasi im Multipack, wo ich als Zuhörer oder als befreundeter Mensch einfach mal sage, ich kann dir gar nicht folgen, weil ich weiss das alles nicht. Und wenn das so wäre, wie du erzählst, dann sieht es ein Zappenduster aus oder so. Also das ist wahrscheinlich ein entscheidendes Merkmal von der Esoterik, dass man das geheime Wissen kannst du nicht einfach nachvollziehen. Ich bin nicht in einer Loge oder so, oder ich kann da nicht, ich gehe nicht am Sonntag üben oder weiss der Teufel was. Ich bin blöderweise ein ziemlich unterkühlter Mensch in so Fragen. Also ich wollte es einfach wissen, oder, wie ein Schachspieler, und gehe aber davon aus, dass man es gar nicht wissen kann. Das ist auch noch komisch. Also ich sage einfach, ich will Argumente, ich will das bisschen Vernunft, wo wir noch haben, oder, will ich in Einsatz bringen und nicht, dass mir jemand so eine aufgesetzte Theorie bringt, die ich nicht überprüfen kann.
Aber hat dich das denn nicht sehr irritiert?
Also, im ersten Fall eben nicht, weil wenn die Persönlichkeit da ist und du spürst die Emotionen nach wie vor und wüsstest, mit dem könnte ich eine schwierige Klettertour machen und habe nicht Angst am Seil zu hängen, dann nicht. Und im zweiten Fall, der ist sehr aggressiv geworden und der hat auch gefunden, ja, du als Philosoph, du solltest endlich mal einen Artikel schreiben, in die Richtung, Wahrheit sagen. Es ist peinlich, dass du dich von der internationalen Mafia so lässt, trüb machen und so fort. Oder? Und das ist dann schwierig. Also wenn du so zusammen auf eine Velotour gehst, dann wird es wirklich schwierig.
Ach, und wir gehen zum Leben oder zum Sterben.
Du wechselst
du an. Du hast nämlich gesagt, ewiges Leben lieber als früh sterben.
Das ist ein gutes Gedächtnis. Oder hast du es aufgeschrieben?
Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ja.
Das ist also gut.
Wie kommst du zu dem? Wieso?
Lieber ewiges Leben als... Ja, also ich lebe extrem gern, oder? Von dort war das ein Ausschlussverfahren gewesen. Und nachher bin ich überzeugt vom ewigen Leben. Etwa so wie vom Energieerhaltungssatz. Also ich denke, oder? Es gibt Energieverwandlung, es gibt Umwandlung, es gibt... Ich habe mal ein Gedicht geschrieben. Meine Frau ist Bretonin, oder? An einem Strand in Karnak. Und da siehst du, wenn die Wellen so anschlägen und die Sonne scheint, oder? Und dann glitzert so das Perlmutter von diesen Millionen von Mischeli, was dort irgendwie im Laufe der Zeit verschlindert hat, fast zusammen, aber noch nicht. Und irgendwo an den Felsen nebendran hat es ganz viele Muscheln, die auf den Steinen hocken. Und du weißt nicht, wenn jetzt Wasser kommt in einer Flut, sind denn die wieder lebendig oder nicht? Das ist so Leben und Tod miteinander. Und da habe ich auch gefunden, dass das hat mir sehr gut getan. Das habe ich auf einer Terrasse geschrieben, nachher bei einem Glas Rosé, das ist auch ein schöner Ort zum Schreiben, am Meer. Und da habe ich einfach gefunden, ja, es wirklich, du gehörst dazu, es geht nichts weg, wirklich weg. Aber das sind solche Dimensionen, dass du dir nicht kannst vorstellen. Du weißt einfach, dass irgendwie in einem gewissen Sinn geht nichts verloren.
Es geht nichts verloren, aber es fließt ja alles rund um dich herum und fließt vorbei. Weißt du, ich meine, es sterben ja alle um dich weg.
Mhm.
Du kannst dann vom einen Fluss zum anderen und die Quellen von jedem Fluss suchen. Und irgendwann bist du durch.
Also wie meinst du, bist
gar nicht. Wenn du ewig lebst. Aha. Ja, durch. Ja, so bist du auch durch, ja.
Ja, nein, also in dem Sinne war einfach die Alternative so, dass ich
das kurze Leben.
Das kurze Leben hat mehr Gewicht gehabt und beim ewigen Leben kann ich mich wahrscheinlich ausreden. Weil es fragt sich dann, was Leben ist. Ist das auch ein Einzelbewusstsein? Oder ich meine, meine Eltern sind beide tot und trotzdem in der Erinnerung und so, da kennst du auch noch präsent und vielleicht sterben sie dann aus mit der Generation von uns, von den Kindern, oder? Aber da weiss man nicht so genau. Aber die Tatsache, dass die gekommen sind, ins Leben, und dass es so eine Figur gibt, zum Beispiel meine Mutter, das ist ein Einzelfall, oder? Milliarden von Menschen ist letztlich ein Einzelfall mit einem genetischen Material, wo du sagst, ist nahezu identisch, aber der Einzelfall ist eben der Einzelfall, sonst gäbe es keine Identitätskarte und nichts. Oder?
Mhm.
Und dort finde ich, wirkt spannend, das ist ja auch aus einem sogenannten Nichts raus, macht doch auch keine Angst, die Vorstellung, dass dir, woher du kommst, nehme ich an.
Nein.
Aber
weil ich mich nicht so fest damit auseinandersetze.
Und ich denke, dort, wo ich bin jetzt ein bisschen näher da an der Kante vom Tisch, weil es die alte Platte wäre, oder? Wo du dann irgendwann mal runterpurzelst. Aber ich denke, der Grundgedanke vom ewigen Leben kann einfach sein, dass es ist für mich eine Dimension höher ist, als alles, wo man so rational kann sagen. Und ich würde auch sagen, auch für mich sind die Nahtoderfahrungen zu schön, dass man dann, ich werde mein Grosses in dieser Form wahrscheinlich nie mehr sehen, aber ich werde auch nie als dem Molekülen und atomaren Haufen, wo ich bin, gar nicht mehr existieren, sondern völlig anders. Und das ist so eine andere Dimension, die kann ich nicht einnehmen, aber ich weiss, die gibt. Ich weiss nur nicht, wie.
Nimmt dir das die Angst vor dem Tod?
Ja, also im Prinzip schon.
Du hast gar keine Angst vor dem Sterben?
Doch. Also wenn es mir nicht gut geht, dann denke ich, das ist eine hohe Scheisse, wie so mental durch, oder? Aber, pardon, das ist jetzt vielleicht nicht trockreif. Aber im Grunde noch finde ich, das haben schon viele andere viel besser beschrieben, aber dass du irgendwo zu einem Ganzen dazugehörst, das ist es so. Und sonst gibt es auch keine Individuen, die plötzlich erscheinen. Also ist das faszinierend, oder?
Wie meinst du Individuen, die plötzlich erscheinen?
Ja, du bist vor 30 Jahren hast du in meinem Leben keine Rolle gespielt.
Mhm.
Oder wie viele andere Menschen. Und plötzlich fangen wir an zusammen reden, weil wir neurologisch dazu befähigt sind, oder? Und das ist echt faszinierend. Und dann gehe ich wieder und du bleibst noch ein bisschen und dann gehst du auch und so. Aber das ist nicht der Punkt, wo man Angst macht, im Gegenteil. Ich finde, da ist halt auch ein riesiges Geheimnis. Und die Leute, die finden, weil überall grosse Bildschirme flackern und ein paar Leute, die sich wahrscheinlich überschätzen, über künstliche Intelligenz reden, bin ich noch lange nicht der Meinung, dass das ein Computerprogramm ist, das berechenbar ist. Also ich denke, dass mit dem Tod ist, da gehen wir in ein offenes, riesiges offenes System. Von dort her kommen wir auch. Aber dass das Bewusstsein möglich ist, mit irgendwelchen befruchteten Eiern und und Informationsmaterial, das ist ja eigentlich wahnsinnig spannend. Also das, ich habe mal einen alten Kollegen gehabt, der hat jetzt Alzheimer, mit dem kann ich leider nicht mehr reden, der hat immer gesagt, Tatsache, dass es auf der Erde Leben gibt, oder, das ist ein auch statistisch, Mathematiker und Philosoph gewesen, statistisch ist so ein grosser Sonderfall. Er hat immer von der Sondergestalt Erde geredet und gesagt, es ist eigentlich wahnsinnig. Im Grunde genommen darf es uns gar nicht geben. Und da finde ich eine sehr schöne Vorstellung. Wir schwirren hier auf einem Planet, comme le petit prince, vom Saint-Exupéry in dem All rum, oder, in dem Sonnensystem. Und im Grunde nehmen wir von Tut und Blasen keine Ahnung. Und nehmen das grausam wichtig. Und dort finde ich, das beruhigt mich, ja. Die Vorstellung, dass es so viel grösser ist.
Dass noch so viel mehr ist, als man wahrnimmt.
Ja. Da muss ich jetzt nicht unbedingt Angst haben. Weil ich mag mich auch nicht erinnern, also wenn ich eine Narkose habe, das ist so ein Beispiel, bei der letzten Darmspiegelung zum Beispiel.
Jetzt, was für ein Thema.
Jetzt wird's wirklich persönlich. Gut, okay, ja. Du hast jetzt zu. Ja, also, nein. Bei der letzten Darmspiegelung, der erste. Ein Kunst, hast du mal eine gemacht, dann bist du zu. Nein. Aber mir hat er dann irgendwann gesagt, der Hausarzt, das wäre wahrscheinlich sinnvoll, ab 50 und bla, bla, bla. Und dann kommt eine leichte Vollnarkose über. Und dann ist es wie im Dürrematt, oder? In dem Krimi, ich weiß auch nicht mehr, der Verdacht, oder der Richter und sein Henker, wo der in so eine Klinik hineinkommt und dann, wenn sie nicht mehr rausläuft. Ich glaube, es ist der Richter und sein Henker. Ich verwechsel die immer schon gleich. Aber in dem Krimi, dann bist du plötzlich in so einer Praxis zu Biel, oder? Von außen ist ein normaler Block. Aber die haben ja zwei Wohnungen zusammengelegt. Und dann kommen da die Leute und dann kommst du so einen grünen Ding über, oder? Und musst da hinliegen und dann schwätzt er noch ein bisschen mit dir. Das war dort ein Anästhesist gewesen. Die Ärztin habe ich erst nachher gesehen. Und dann verschwindet. Und so stelle ich mir, jetzt kannst du dir ja vorstellen, die Narkose würde 200.000 Jahre dauern. Und nachher wachst du wieder auf. Vielleicht als jemand anderes oder irgendwas. Das ist nicht undenkbar. Und während dieser Narkose bist du so was von weg, aber du weißt ja, es ist nichts. Und da finde ich irgendwo, da lohnt sich dort in die Richtung noch ein bisschen überleben und sterben nachzudenken.
Hast du das Gefühl, man kann sich eben ein bisschen auf den Tod vorbereiten, indem man sich damit auseinandersetzt?
Also mein Bruder war Pfarrer, oder? Ja, also protestantischer Pfarrer. Und er ist so ein bisschen Montaigne beeinflusst. Also, sich auf Leben heisst sterben lernen. Und dann gibt's ja noch die griechische Position und andere, die sagen, nein, du lebst sowieso. Und es ist eigentlich besser, wenn du leben lernst. Und der Tod kommt sowieso. Also, sterben lernen kannst du eigentlich nicht, weil du kannst höchstens lernen, mit der Angst vor dem Sterben umzugehen, aber das ist nicht sterben, oder? Ich denke nicht, dass man sich... Ich denke höchstens, Zeitverschwendung hat etwas Teuflisches. Wenn du merkst, hast du nicht mehr so viel Zeit. Aber es gibt noch viele Menschen, mit denen irgendetwas willst machen oder etwas teilen. Oder dann finde ich einfach... Ich glaube, die grosse Gefahr unserer Gesellschaft ist, dass der dauernde Boom-Boom-Effekt, das dauernde Knallige, das Schnelle... Und ich bin da, du hast vorher gefragt, wo schreibst du denn gern? Ja, es hat mal ein Kultbuch gegeben, Die Entdeckung der Langsamkeit, hat es geheissen. Vom Stan Adolny. Und das ist so von einem Captain, wo, hast du es vielleicht gelesen, oder? Das ist ein wunderbares Buch. Der ist einfach langsam, oder? Der ist echt behindert in dem Sinn. Aber der sieht als Seefahrer, sieht einfach Sachen, die die anderen nicht sehen, weil es darüber hinweg sauset. Und ich finde, das ist so eine Perspektivenfrage, die in diesem Roman aufgegriffen wird. Ich finde das wahnsinnig schön für mich, wenn ich merke, ich bin eigentlich auch langsam.
Was merkst du das? Also wenn du dich vergleichst halt mit anderen?
Ja, ich habe Freunde, die sind fast jeden Abend im Ausgang. Und die haben gelitten wie Zau während der Pandemie, oder? Die können mir denken, es wäre ja möglich, mal etwas Vernünftiges zu denken, oder? Oder etwas ein bisschen auf den Grund zu gehen. Warum muss ich immer Action sein? Also ich habe gerne Party. Ja. Das ist nicht so, dass ich jetzt früh verkreist wäre. Also
aber Lesezonti zum Beispiel.
Eben, da hast du gedacht, das käme ich noch. Also ich fest, Festify. Ich finde das etwas sehr Schönes. Aber einfach der permanent, also wenn es agonisch wird, wie Angsttrieb in einem Baum, oder? Wenn du dauernd raus musst, wird vielleicht Angst, dass du allein sein. Oder die Einsamkeit nicht aushaltest oder so. Dann bist du wahrscheinlich wirklich einsam.
Oder wenn du das Gefühl hast, du verpassest etwas. In meiner Jugendzeit hatte ich immer das Gefühl, ich verpasse etwas. Das hat mir richtig wehgetan, wenn ich gewusst habe, jetzt machen Freunde, gute Freunde von mir etwas und ich kann aus irgendeinem Grund nicht dabei sein.
Ja, das kenne ich
auch. Hast du das heute manchmal noch?
Nein, wenig.
Wenig?
Wenig. Es gibt bei gewissen Themen, wenn jetzt irgendjemand etwas erzählt, wo ich das Gefühl habe, ja, da bin ich auch noch ein bisschen zuhause, dann werde ich sehr aufmerksam. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber dann denkst du, ja, jetzt will ich eigentlich auch noch schnell aufs Eis.
So aufs Eis?
Es geht mitspielen.
Aber jetzt denkst du auch, ist okay.
Ich will jetzt auch noch den Böcken mal ein bisschen, oder? Einfach nicht nur mehr zuschauen. Aber das ist so eine späte Form von Missgunst. Das ist eigentlich nicht gut. Weil es ist eh nicht wichtig. Also, oder? Es ist so ein kleiner... Es ist auch nicht nötig und es bringt nichts, bringt absolut nichts. Also da, aber im Jugendalter ist das ganz wichtig gewesen. Also wenn zum Beispiel die Eltern gesagt haben, ja, da kannst du jetzt nicht hin, jetzt kapitalisiere ich, jetzt muss man deinen Mathe 3,5 korrigieren, dann sage ich, dann hast du das halt gemacht, aber irgendwie hat es dich gewonnen, die stark gewonnen.
Bist du stark gewesen in Mathe?
Nein, ich bin nicht schlecht in Mathe, aber ich habe nicht einfach in die Stunde hocken und nach der Prüfung schreiben. Das ist nicht gegangen. Für das ist schon dort mein Gedächtnis schlecht. Ich musste wirklich nochmal seriös durchrechnen und arbeiten. Ja.
Darauf lernen.
Ja.
Wann bist du das letzte Mal tanzen?
In der Bretagne, am Gatarchue, etwa vor 3 Jahren.
Was hast du da getanzt?
Ja, das ist so ein bretonischer Tanz, oder?
Ah.
Den hast du sicher auch schon gesehen. Er tut sich so Hebel- zu Kreisbewegungen machen mit Armen. Und das war im Hafenareal von einem kleinen Dorf, wo wir in der Ferien sind. Und da ist wunderbar, das ist wirklich das ganze Dorf ist auf den Beinen. Und zum Teil sind sie so in Kostüme,
ja, ganz regionale. Schick. Wie ist das mit der Koordination gelaufen?
Du weißt ja, dass Koordination ist etwas, wo, also da musst du reinkommen, dann darfst du ja nicht überlegen.
Und dann ist es aber gegangen. Hast du dich mitreissen
können? Ich war nicht in irgendeiner Rolle, oder? Ich habe mich können führen von meiner Frau. Und es war gar nicht so gewesen. Das ist gut, oder?
Super.
Da ist übrigens, ich habe morgen Tennis gespielt, ich will nicht ablenken, aber das ist genau das Gleiche, wenn du dir überlegst, jetzt spiele ich den Ball rechts runter, oder? Sie ist eine Partnerin, sie ist jetzt noch dort hinten. Das ist die Chance, dass du ins Netz spielst, relativ hoch. Und wenn einfach so, wie man sagt, aus einem Guss spielst, dann gehen einfach die Abläufe viel besser.
Wieso spielst du Tennis?
Tennis finde ich, also, ich habe eine lange Sportkarriere. Ich habe früher noch Leichtathletik gemacht, dann habe ich Handball gespielt. Und Tennis ist einfach der Sport, wo wirklich extrem auf verschiedensten Niveaus spielen kann. Du kannst sehr Gas geben, du kannst auch listig spielen eben. Und es ist kein Einzelsport. Du kannst das Tempo runterfahren, wenn du müde bist oder nicht merkst, jetzt tut man Knie weh oder so. Und ich finde es extrem witzig. Also ich spiele es wirklich... Ich spiele es wirklich gerne, auch zu vierten.
Gehen wir noch schnell ins Evilar-Bändli. Würdest du mit dem Feuerer dort drinnen hocken? Was würdest du mit ihm besprechen?
Im Moment würde ich mit ihm über die Fahrenden reden, oder?
Das wäre sicher ein Thema, ja.
Weil er wird ja, ist jetzt gerade in einem Leserbrief im Bieler Tagblatt sehr stark angegriffen worden. Man wirft ihm vor... Nicht gerade so, aber wir, eigentlich, du bist ja eigentlich ein SVP-Typ, wieso sagst du da nicht, wieso gehst du nicht durch? Andere schreiben, Berner sind selber die Schuld, irgendein konservativer Fahrender, Schweizer Fahrender wirft die Behörde wieder vor, sie sagen zu lasch. Also das heutige Bieler Tagblatt ist in dem Zusammenhang interessant, und mitten drin wäre der Herr Feuerer. Was der Herr Fehr denkt, das weiss ich auswendig. Da muss ich nicht ins Bändchen hocken. Ich habe eigentlich gerne Leute, die die an einem anderen Ort sind. Ich finde das viel
spannender. Wo anders denken vielleicht auch.
Ja, ja. Finde ich viel spannender.
Hast du das Gefühl, du und der Erfährter denken gleich?
Nein. Das wäre so auf der Benutzeroberfläche, vielleicht bei einem, weißt, bei diesen Profilen.
Das gleiche Bildschirmschoner vielleicht.
Vielleicht, oder dass er, ja, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich denke, ich weiß, was ein Sozi denkt. Und bei der SVP, bei einem homosexuellen SVPler, fände ich es schon interessant, ein bisschen zu schauen, was er wirklich denkt. Mhm. Hätte ich auch können fragen, anstatt zu finden, da geht 7 Minuten. Aber der mit den Inseln, oder?
Er ist ja bleiben stecken.
Ah, gut, okay.
Also, das könnte schon noch dauern.
Da habe ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. Einmal mehr. Ja. Ich finde, den Fair gesehen übrigens auch dauernd auf Facebook.
Ja, der ist schön aktiv, das stimmt. Ja. Das stimmt. Wie fest interessierst du dich überhaupt für die Lokalpolitik? Also klar, eben, du liest immer wieder darüber, du tust dich informieren, aber wie fest, wie nahe geht dir das?
Da kannst du jetzt auf verschiedene Ebenen antworten. Also so mal auf einer oberflächlichen, würde ich sagen, wenn es jetzt im eigenen Dorf irgendeine Verschandelung gibt oder so, dann würde ich gegen auch eine Gemeinsversammlung. Oder? Und, das ist jetzt gerade im Moment nicht möglich, aber sie wollen, es ist da ein Projekt, wo wir das Referendum mit Unterschriften ergriffen. Genau, ja. Dort habe ich auch unterschrieben. Und wenn unsere Finanzministerin über ein paar Juso reklamiert, wo Politik kaputt machen, dann denke ich manchmal, ja, also während Jahrzehnten sind Kraftverhältnisse und so in Schweizer Städten und Kantonen und so, und im Parlament ist es immer noch so national eindeutig gewesen, und da hat die Minderheit auch müssen leben. Da ist mir, die müssen sich jetzt halt zusammenraufen, da müssen die machen, und ich bin bezahlt für das, oder? Mhm. Was mir aber geblieben ist, und ich bin ja einer von den ganz frühen Grünen gewesen, oder? Mit 71 haben wir das Manifest geschrieben, gerade nach der Matur. Und 73 ist der Erdölschock gekommen. Und wenn es um ökologische Fragen geht, dann werde ich schon wach. Also zum Beispiel die Trinkwasserproblematik im Zusammenhang mit dem Seewasser. Da habe ich eine gute Ex-Kollegin, die im Gemeinderat war, da auf dem Plateau und jetzt in so einer Gewässerkommission schafft. Und die erzählt mir am liebsten so, wie die gekämpft sind, auch in diesen Arbeitsgruppen. Das ist schon noch.
Was stimmt?
Ja, das ist schwierig. Also, ich stimme wahrscheinlich strategisch 2x ja. Und so, was der Bio-Bauernverband schreibt, das hat schon etwas, was mich auch verunsichert. Das müsste man sehr genau prüfen. Aber auf der anderen Seite, weißt, CO2 ist auch klar. Obwohl ich persönlich finde, man redet zu viel über CO2 und zu wenig über Energie pro Kopf. Also ich finde, so die grün-liberale Politik, wo du dann, jetzt fahren plötzlich alle wieder auf, oder dafür Hybride oder mit Elektro, so führst du irgendwann das Atomkraftwerk wieder ein. Was Joe Biden bereits einmal gesagt hat, müsste dann, oder? Und da wäre jetzt, für mich wäre das jetzt gar nicht so ein Teufel mit dem Belzebub austreiben, oder? Also ich würde CO2 trotzdem ja stimmen. Dann, das sind die grünen Themen, dann ist noch irgendwie Ehe für alle, ich finde es einen Unsinn. Ich würde sagen, Ehe abschaffen. Weil die Ehe ist ein zutiefst sozial ungerechtes Vehikel geworden. Weil, also vor allem wenn es gegen die Rente geht, oder die 150% AHV, die sind ursprünglich, denke ich, wo die Frauen noch nicht geschafft haben, oder? Also sehr sozial. Aber heute ist es einfach nichts anderes wie Geldbeschaffung.
Ja, aber müssen wir es dann nicht reformieren?
Ja, und du sagst, gerade abschaffen. Individual. Also ich finde, die eingetragene Partnerschaft, das ist ja nur für Homosexuelle, oder? Die sind, das ist sozusagen identisch. Ich habe vorher wegen meinem Artikel, den ich geschrieben habe, vorher noch schnell, da was der Bund für Parlamentarier so synoptisch darstellt. Oder? Es gibt fast keinen Unterschied mehr. Und dann finde ich, in der Ehe für alle, erstaunlich, dass die LGTBQ-Plus-Minus-Gruppen, die eigentlich vielleicht als Minderheit eher fortschrittlich sollten sein, dass die so ein veraltetes Vehikel wie die Ehe wollen. Also, da würde ich dann eher sagen, die Stossrichtung müsste sein, dass man Individualbesteuerung einführt, die Strafe abschafft und nicht sagt, dann haben wir noch weniger Geld in der Bundeskasse und noch weniger Geld für die AHV. Und da kann man nicht sagen, dass, wenn die Leute jung sind, oder, dann nutzt es quasi ihre romantische Gefühle aus, oder, dass, aber man könnte sich ja auch kirchlich trauen oder mit einem riesen schönen Ritual und sagen, komm jetzt, wir zwei, wir versuchen es, oder?
Wieso hast denn du geheiratet?
Meine Frau ist Ausländerin und das wäre dort gar nicht gut gegangen, wenn sie in die Schweiz gekommen wäre. Mhm. Und also,
Mittel zum Zweck?
Ja, ich habe immer gesagt, wenn ich ironisch gestimmt bin, sie ist zu Paris gewesen, habe ich immer gesagt, Paris, wo bien une messe. Aber das darf ich nicht sagen, wenn sie da sitzt, oder? Also, nein, das stimmt auch nicht. Es ist schon etwas Romantisches. Es ist natürlich schon irgendwo noch grossartig, wenn du sagst, wir hocken jetzt zusammen auf den Töpf, auf den zwei Sitz. Und es kommen dort andere Fragen, die philosophisch viel interessanter sind drin. Ich würde lieber mit drei Frauen, zwei Männern, oder? Das ist jetzt ein Outing, das muss schon nicht aufschreiben. Das ist ein Gedankenexperiment. Ja. Was machst du denn mit denen? Was macht die LGTB-Bewegung mit denen, die sagen, Monogamie ist sowas für Scheisse? Mhm. Und das gibt es etliche, oder? Polyamore. Und da finde ich einfach, es ist so nicht ausgedacht. Jetzt werden die ganze Bau und die Grünen schreiben, Ehe, wem Ehe gebühren, sind höher, doch mit dem Slogan. Das ist jetzt also, da haben sie irgendwo auf dem Schild oder so, aber das ist jetzt gar nicht interessant.
Das stört.
Ich denke, ich hätte mir das auch nie können vorstellen, die jetzige Vogue- und Querbewegung, oder? Und mich denke, das ist ja auffällig, wie im Moment jeder, der irgendwie ein Sonderfall ist, eine weltbewegende Affäre daraus macht. Manchmal habe ich fast ein bisschen Angst um das gemeinsame Fundament. Es gibt ja immer Leute, die einfach, wahrscheinlich über 85%, die einfach schauen, dass der Laden läuft. Und vielleicht auch, wenn es mal nicht so gut läuft in der Beziehung, halt, der Schlitten weiter zeugt. Es ist so ein bisschen ambivalent. Manchmal das Gefühl, das ist auch eine Form von Verwöhnung. Oder, oder am Montag bin ich weiblich und am Dienstag männlich. Das ist auch nicht so. Weißt du, Geschlecht à la carte. Ich tue das nicht runterfahren. Aber mir hat es eigentlich an grossen Stellen. Das soll doch jeder machen, was er will. Aber darum habe ich da gesagt, das Gedankenexperiment. Aber wenn jetzt einer sagt, ich bin polyamor und ich will das rechtlich abgesichert haben und ich würde so laut sagen wie die anderen, dann wird es sehr kompliziert.
Markus, ich habe noch eine andere letzte Frage an dich. Und zwar, wenn du eine Woche lang jemand anderes müsstest sein, wen würdest du wollen sein? Nicht Karamell, deine Katze.
So gemein, das müssen wir schier sehen.
Ha, wie geht's?
Nein, also, ich weiß es nicht.
Gibt es niemanden, der dich... Es gäbe so viele Leute, die mich wundern würden, wie die leben. Wie also sie von außen wahrgenommen werden.
Lebende Leute,
ja.
Ja, vielleicht irgendwelche Musiker. Also irgendein Top-Saxo von Miles Davis. Oder so. Einfach Leute, die wirklich ihre Passion zum Leben machen. Und das voll durchziehen. Da würde ich gerne mal eine Schau haben. Wie das ist, wenn du einfach genau das machst, und nur das machst, was du gerne machst. Ne? Wohl können wir uns das noch vorstellen. Komischerweise bei Musik am stärksten.
Aber ein Mann wärst du gerne, nicht eine Frau?
Frau wäre auch noch gut.
Nimmst du dich nicht Wunder?
Eine Frau heute finde ich sowieso heiss. Doch, du bist quasi auf dem Aufstrebenden, also du bist auf der Welle. Also ich behaupte jetzt mal, wir nähern uns in Europa wahrscheinlich eher an einem Matriarchat da, als dass Männer da irgendwie zurückschlägt oder so. Die sind ganz sanft und ruhig. Aber so, wie ist zum Beispiel als Frau zu sein und gleichzeitig emanzipiert? Weißt du, so der Mix mit, da komme ich da in Widersprüche hinein, oder? Ich denke, es ist nicht so einfach. Aber wenn man zum Beispiel sagt, Frauen bringen mehr unter einen Hut wie Männer. Das ist so ein gängiger Stammtisch, oder? Aber da wird viel mal gesagt. Ich will mal schauen, wie das ist, weil, es so eine Breite, so ein breites Wissen gibt, wo wirklich Frauen mehr machen können, wie ich vielleicht als Mann. Aber auf der anderen Seite denke ich, wir sind das Fleisch und Blut und man muss nicht übertreiben. Also ich denke, aber ich bin schon der Meinung, der Frau ist wirklich etwas anderes und das wäre spannend. Und dann Willi. Willi, oder? Da würde eben auch irgendeine Julie C. vielleicht oder so, irgendeine Schriftstellerin.
Julie C.?
Ja.
Ja.
Ich finde, die ist frech. Oder Chefredaktorin vom Philosophie-Magazin, das ist eine Powerfrau, die sich aber auch anlegt. Weil zum Beispiel Opferdiskurs nicht teilt, oder? Aber voll auf Linie ist es. Und die finde ich so Frauen faszinierend, oder? Bist in einer Bewegung, aber plötzlich wirst wieder von den Hardliner zur Verräterin gestempelt. Oder die Harry Potter geschrieben hat, oder?
J.K. Rowling.
Ja, Rowling, oder? Da finde ich auch eine ganz interessante Frau, weil die ist mutig und die ist in meinen Augen Feministin, aber sie sagt einfach Sachen, wo vielleicht der Mainstream von den jetzt gerade Feministinnen nicht passt. So eine Frau zu sein, so drin zu sein, das ist schon mal.
Merci vielmals, Markus, dass ich hier da zu dir
danke kommen. Dir.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.